Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ich bin heute Morgen von Stuttgart gefahren und dann kam ein Anruf, war mein Bruder, hat gefragt, ob ich noch zum Mittagessen bleibe. Das war der eigentliche Grund. Aber dann hat er auch gefragt, über was ich predige. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, mehr wie Jesus. Ist ja das Thema bei euch. Und wenn man nach Kreinsheim kommt, dann muss man sich immer einpassen, so in die Predigtserien. Bei uns ist in Stuttgart ist alle Freiheit. Also wer kommt, der darf predigen, was Gott ihm aufs Herz legt. Aber mehr wie Jesus, da ist ja auch viel drin. Und dann hat mein Bruder weiter gebohrt und hat gesagt, ja, was predigst du wirklich? Und ich habe ein bisschen rumgedruckst, ja, mehr wie Jesus. Dann sagt mein Bruder, naja, dass wir lange Haare im Bart kriegen. Also ganz so, wie du es gerade gesagt hast. Und ich habe es ihm noch nicht verraten, über was ich genau predigen werde heute. Ich denke, er kriegt es dann nachher mit. Ich hatte eine Folie eigentlich mitgebracht. Wenn ihr sie im Computer habt, dann dürft ihr sie gerne mal auflegen. Und es ist genau die richtige. Ich lese es einfach mal so. Ist im Alten Testament 800 Jahre vor Jesus gesprochen von dem Prophet, aber es handelt von Jesus. Jesaja sagt, seht, hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ihn habe ich auserwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Aber er schreit es nicht hinaus, er ruft es nicht laut, lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Handel von Jesus, und das wissen wir ganz einfach, weil Matthäus Kapitel 12 bezieht sich auf diese Stelle, zitiert diese Stelle und bezieht es auf eine bestimmte Situation im Leben und im Dienst von Jesus, damit das, was Jesaja damals gesagt hat, erfüllt würde, hat Jesus damals was getan. Und ich habe so ein Schilfrohr mitgebracht, aber weil es kein echtes Schilfrohr ist, also in Uganda wäre ich einfach an einem Sumpf vorbeigefahren, wäre geschwind reingesprungen, hätte meins abgeschnitten, aber in Deutschland habe ich keins neben der Autobahn gesehen. Das ist, was ich in der Garage gefunden habe. Ich habe es gebrochen. Und leider ist es schon ganz gebrochen jetzt. Hätte eigentlich nicht so sein sollen, denn ein Rohr, ein geknicktes Rohr, würde er nicht zerbrechen. Und einen glimmenden Docht, ich hoffe, ihr seht es ein bisschen, es glimmt noch, die Batterie ist ziemlich schwach, es glimmt noch. Einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und das ist Jesus. Das ist eine Wesensart von Jesus. Und die ist für uns alle sehr, sehr wichtig. Und auch in dem Punkt ist es möglich und ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die so werden, wie Jesus ist. Menschen, die bei anderen diese sehen, die geknickt sind, nicht dazu beitragen, dass sie ganz gebrochen werden. Menschen, die im Glauben vielleicht Schwierigkeiten haben, nicht dazu beitragen, dass der Glaube ganz zerstört wird, sondern dass das Geknickte wieder geheilt wird und das, was glimmt, wieder zum Leuchten kommt. Wenn ich heute fragen würde, und ich bin ja so einer, ich mag eigentlich Spielchen nicht so arg, drum mache ich auch mit euch keine großen Spiele, aber wenn ich fragen würde, was ist heute das Wichtigste, was du mitgebracht hast in den Gottesdienst? Wo würde deine Hand hingehen? Hand drauflegen, ne? Also wenn du jetzt tatsächlich die Hand, ja, das ist genau gut, ja, wunderbar. Freunde, Familie, Kinder, wenn du als Ehemann deiner Frau ihre Hand genommen hast, jetzt genau richtig, sehr gut. Menschen sind absolut wichtig. Wenn deine Hand hinten an die Tasche gerutscht ist zum Geldbeutel, dann ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber ich möchte heute etwas in unsere Mitte legen, was noch wichtiger ist sogar als Beziehungen, noch wichtiger als ein Kind und die eigene Frau. Und das ist der Glaube. Wenn du ein Mensch bist, der Glauben hat, echten Glauben, so wie es in die Bibel beschreibt, dann hast du was Unwahrscheinliches, Wertvolles. Ich meine jetzt nicht so, ich glaube, heute wird schönes Wetter werden. Das sehen wir ja schon, wir haben die Wetterbericht gehört, vielleicht gestern Abend. Das beruft ja auf Begebenheiten, die man erforschen kann. Viele von uns glauben auch, dass es heute was Gutes zum Mittagessen geben wird. Und es ist auch nicht schwer in Deutschland, in einem Land, wo es noch Fülle gibt. Und ja, ihr habt eine Frau, du hast vielleicht einen Mann, der kochen kann. Und da ist es eigentlich klar, ja, glaube ich, ich krieg was Gutes zum Mittagessen heute. Nee, bei Glaube meine ich tatsächlich das, was wir vorhin ausgedrückt haben im Lobpreis auch. Wenn ihr mitgesungen habt bei diesen Liedern, und das habt ihr ja, dann habt ihr ausgedrückt, um was es geht. Und wenn du das wirklich fassen kannst, wenn das dein Glaube ist, dass dieser fantastische Schöpfer dieser Welt, dass er dich kennt, dass er dich liebt, dass er dein Leben in seiner Hand hat, dass er für dich sorgt, sich um dich kümmert, dich führt, dich auch bewahrt vor Schaden und dich auf ein Ziel zuführt. Das ist ein unwahrscheinlich wertvoller Glaube. Und der Glaube, der bezieht ja meistens, wenn man Familie hat, die Familie noch mit ein. Man glaubt es auch für die Frau, man glaubt es und hofft es und betet für die Kinder, dass es für sie wahr ist. Und der biblische Glaube schließt auch das noch mit ein, was eben nach diesem Leben, nach dem Sterben kommt. Dass Gott auch da dafür gesorgt hat, wenn ich mal an diesem Zeitpunkt stehe, wo es übergeht in die andere Dimension, dass Gott für alles gesorgt hat, dass alles gut wird. Wenn ich das glauben kann, dann bin ich ein unwahrscheinlich reicher Mensch. Und für uns als Christen hat es natürlich alles mit Jesus zu tun. Jesus hat dafür gesorgt, dass alles okay ist. Am Kreuz, als er gestorben ist, als er gesagt hat, es ist vollbracht. Da hat er alles getan, dass das tatsächlich so für uns sein kann, dass wir das glauben können, dass Gott unser Leben hier in dieser Welt, aber auch das, was nach dem Tod kommt, für uns alles geordnet und geregelt hat. Glaube, unwahrscheinlich wertvoll. Jesus hat ja vielen Gleichnissen gesprochen und da hat er einmal erzählt von dem Mann, der irgendwie spazieren ging oder irgendwo hinging und dann kam er an einem Feld vorbei und aus irgendwelchen Gründen war er dort auf dem Feld und hat einen Schatz festgestellt. Und er geht hin, schaut sich diesen Schatz an und sieht, dass es wertvoll ist. Er geht nach Hause, verkauft alles, was er hat, um diesen Acker zu kaufen, weil er diesen Schatz haben möchte. Und er weiß, dieser Schatz ist wertvoller als alles andere, was er hat. Und Jesus sagt, so ist es mit dem Reich Gottes. Und das Reich Gottes bedeutet, dass ich in diesem Vertrauen leben kann, dass Gott alles in seiner Hand hat, dass er regiert und dass er alles recht machen wird in meinem Leben. Petrus, einer der Jünger Jesu, da hat er Briefe geschrieben. Und da schreibt er in einem seiner Briefe, dass der Glaube, der reine Glaube, der geläuterte Glaube, dass er wertvoller ist als geläutertes Gold. Ich weiß, Kreilsheimer, ihr habt alle einen dicken Geldbeutel dabei. Und manche von euch, da ist wahrscheinlich noch die diamantenbesetzte Rolex unter eurem Hemdskittel hier. Und wenn ich frage, was ist wertvoll für dich, wenn du dann tatsächlich vielleicht deine Hand an deinen Autoschlüssel gelegt hast, weil da draußen der Porsche steht. Selbst wenn das alles so wäre, wenn der Geldbeutel dick wäre und wenn die Rolex an deiner Hand wäre und der Porsche würde draußen stehen, das ist alles nichts verglichen mit der Tatsache, wenn du diesen Glauben hast. Dieses Vertrauen, dass es für dich so ist, weil es Jesus für dich geregelt hat. Wenn wir sehen würden, wie wertvoll der Glaube ist, würden wir das bestätigen. Es ist aber jetzt was ganz wichtig beim Glauben zu wissen. Der Glaube, den du hast, den ich habe, der ist nie fix. Es ist nicht so, wie manche Leute einfach manchmal vielleicht auch ein bisschen herabschauend sagen, naja, wenn du glauben kannst, beglückwünsche ich dich, schön für dich, ich kann nicht glauben. Also so, entweder du hast einen Glauben oder du hast ihn nicht. Nee, mit dem Glauben ist es so, dass man ihn finden kann. Und jeden Tag, auch in unserer Zeit, überall auf der Welt, finden Menschen zum Glauben an Jesus. Das sind manches Mal ganz einfache Menschen, aber das sind manches Mal auch sehr komplizierte und hochstudierte Menschen, sehr intelligente Menschen, die sehr viel Wissen haben. Heute finden manche von diesen Leuten, dass sie glauben können in Jesus, dass sie ihr Leben ihm anvertrauen können. Das ist was Wunderschönes, so wie dieser Mann, von dem Jesus erzählt, der einen Schatz im Acker findet. Aber die andere Seite ist eben auch wahr. Du kannst ein Mensch sein, der schon Feuer und Flamme für Jesus war und wirklich, du hast geglaubt, du hast keine Zweifel gehabt. Und es kann was passieren in deinem Leben, was dir deinen Glauben raubt. Glaube kann zerstört werden. Und wir erleben das ja gerade in Deutschland auch unter jungen Christen viel. Von der Dekonstruktion des Glaubens spricht man jetzt viel, dass Menschen, die mal zu uns gehört haben, die in der Gemeinde waren, die ihre Hände emporgehoben haben in der Anbetung zu Gott, und heute sagen sie, ich kann nicht mehr an diesen Gott glauben. Ich habe meinen Glauben verloren. Das drastischste Beispiel, und diese Beispiele von beidem, Menschen, die Glauben finden und Glauben verlieren, finden wir auch in der Bibel. Das drastischste Beispiel vielleicht von einem, der seinen Glauben verloren hat, ist Johannes der Täufer, der vor Jesus kam. Das war so ein Glaubensheld, und es war ja sein Dienst, auf Jesus vorzubereiten, den Weg zu bereiten für Jesus. Und Johannes der Täufer sieht Jesus und er sagt, siehe das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Ich sah den Heiligen Geist auf ihn herabkommen wie eine Taube. Dies ist der Sohn des lebendigen Gottes. Da sprach einer mit Glaube, mit Überzeugung, und er hat viele andere überzeugt. Aber am Ende seines Dienstes, als er gefangen genommen wird, ins Gefängnis gesteckt wird, wo was passiert, was er nicht einordnen kann, was nicht in sein Glaubensschema passt, da schickt er seine Jünger zu Jesus und lässt fragen, bist du wirklich der Messias? Oder sollen wir doch auf einen anderen warten? Zweifel. Hat eine Erschütterung erlebt in seinem Glauben. Und das gibt's. Das kann auch bei uns passieren. Das kann bei unseren Kindern passieren. Bei unseren Eltern. Aber das Schöne ist, und das ist eine Tatsache, die möchte ich heute Morgen so richtig stark in unsere Mitte legen, und ich hoffe, dass du dir das merken kannst. Gott tut alles, was er kann. Er ist immer auf der Seite, der uns zum Glauben schiebt und uns zum Glauben verhilft. Und er hat es in Jesus gezeigt, er hat Jesus gegeben. Und ein Dienst von Jesus, eine Wesensart von ihm war, dass wenn er ein gebrochenes Rohr, ein geknicktes Rohr getroffen hat, dann hat er es nicht gebrochen, sondern er hat versucht, es zu heilen. Und wenn er jemand getroffen hat, der bei ihm glimmender Doch war, dann hat er versucht, diesen Glauben wieder in Flammen zu kriegen, wieder hellleuchten zu kriegen. Ich möchte euch das kurz verdeutlichen mit zwei Beispielen, vor allen Dingen unter den Jüngern. Wir sind ja jetzt gerade so in der Zeit nach Ostern. Himmelfahrt ist, glaube ich, nächste Woche. Und dann kommt Pfingsten noch, wo der Heilige Geist kam. Und das sind Ostern, Pfingsten 50 Tage, Himmelfahrt 40 Tage von Ostern. Und in diesen 40 Tagen, das wissen wir, da hat sich Jesus nach seiner Auferstehung immer und immer wieder seinen Jüngern gezeigt. Zuerst den Frauen, dann zweien zusammen, nochmal auf dem Weg nach Emmaus. Und Paulus sagt sogar, in einer Begebenheit waren es mehr als 500 Menschen, die zusammen waren und die gemeinsam diesen auferstandenen Jesus gesehen haben. Und Jesus hat das getan, er hat sich gezeigt seinen Jüngern nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, um Glauben zu ermöglichen. Das war der Grund. Er wollte den Glauben in seine Auferstehung möglich machen und hat sich seinen Jüngern gezeigt, die das dann auch für spätere Generationen bezeugt und auch in der Bibel aufgeschrieben haben. Aber in dieser Zeit, in diesen 40 Tagen, das sind zwei seiner Jünger, die in einer ganz bestimmten, speziellen Empfindungslage waren. Und das hatte mit ihrem Glauben zu tun. Das war zum einen der Petrus und der andere war der Thomas. Und die kennen wir. Der Petrus war wie ein geknicktes Rohr. Und der Thomas war wie eine Kerze, die fast am Verglühen war. Ihr kennt die Geschichten von den beiden. Sie waren unterschiedlich und in manchen Dingen doch so gleich. Und es zeigt uns ein bisschen, was mit unserem Glauben passieren kann. Und ich glaube, die Bibel beschreibt diese beiden auch, weil sie illustrieren zwei Probleme, die wir mit unserem Glauben haben können, um im Glauben zu leben. Und der Petrus war einer, der war immer schnell und der war immer begeistert, war immer pro. Und dann kommt Jesus und fängt an, über seinen Tod zu reden. Er wird sterben. Und ihr alle werdet mich verraten, meine Jünger. Petrus dementiert, sagt Jesus, das mag ja vielleicht stimmen für meine Freunde hier oder so, aber nicht für mich. Also ich kenne dich, ich liebe dich, ich diene dir, mein Leben ist dir verschrieben. Wenn sie dich alle verlassen, ich nicht. Und das ist manches Mal eine Ursache, warum Menschen, Christen im Glauben scheitern können. Weil sie nämlich sich selbst und ihre Hingabe zu hoch einschätzen, überschätzen. Und so war es bei Petrus. Ihr wisst, wie das ist. Jesus wird gefangen genommen und als der Hahn das zweite Mal krähte, da hat Petrus realisiert, genau wie Jesus gesagt hat, ich habe Jesus schon dreimal verleugnet, dass ich zu ihm gehöre. Und da war keiner mehr enttäuscht von Petrus als Petrus selbst. Und jetzt war er ein geknicktes Schilfrohr im Glauben. Total enttäuscht. Und er ging weg und er weinte bitterlich. Ich weiß nicht, ob du dich identifizieren kannst mit diesem Petrus in dieser Situation. Hast dich bekehrt, du hast geglaubt, hast Frieden mit Gott gefunden und gibst dich hin in der Gemeinde. Du dienst, bist Feuer und Flamme. Du erlebst was mit Gott, vielleicht Gebetserhörung. Gott erhört deine Gebete. Und dann plötzlich stolperst du über irgendwas in deinem Leben und du hättest es nie für möglich gehalten. Du hast gedacht, ich gehe vorwärts, ich gehe ab wie eine Rakete. Ich habe mich für Jesus entschieden, ich bin Feuer und Flamme. Und dann passiert sowas. Es passiert vielleicht wieder. Und wieder. Und du bist enttäuscht. Es ist nicht, dass du nicht glaubst, dass es Gott gibt. Es ist nicht, dass du nicht glaubst, dass es Jesus ist, dass Jesus die Wahrheit ist. Aber du kannst vielleicht nimmer im Glauben leben, weil du denkst, es ist einfach nichts für mich. Ich schaff's nicht. Das Leben im Glauben ist zu schwer für mich. Petrus, Thomas, der war auch kein Stiller, der hat auch geredet, der hat auch als erster oft geredet, aber der Gegensatz zu Petrus war, Thomas war nie positiv, er war immer ein Pessimist, war immer negativ, hat immer die Schwierigkeiten gesehen. Alles war nicht leicht und schwer möglich. Da ist Jesus und er fängt an, auch die Jünger vorzubereiten auf die Zeit, wo er nicht mehr da ist und fängt an zu schwärmen vom Himmel. Ich gehe jetzt in meines Vaters Haus in viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, dann würde ich euch sagen, ich gehe jetzt hin und bereite welche für euch vor. Und dann werdet ihr ja kommen. Ich komme, um euch zu holen, damit ihr seid, wo ich bin. Und den Weg dahin, den kennt ihr. Und viele hätten begeistert gesagt, ja, Jesus, wir freuen uns schon drauf. Alles gut, geh mal. Und auch wenn sie es nicht verstanden haben, was er so meint mit dem Weg, kennt ihr, aber so sich die Blöße zu geben, zuzugeben, Jesus, ich habe es nicht so ganz verstanden, was er sagt. Es ist der Thomas, der das tut. Wenn er was nicht verstanden hat, dann spricht er es an und dann fragt er. Und er sagt, nö, Jesus, wir wissen nicht, wie es dahin geht, zu diesem Ort, von dem du gerade sprichst. Es war der Thomas. Und der Höhepunkt seines Realitätssinns, so hätte er es wahrscheinlich genannt, er hätte sich ja nicht Zweifler genannt, er war einfach ein Realist, der spielt sich ganz sicherlich nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesus ab. Jesus ist gestorben, Kreuz, das hat er gesehen. Er hat gesehen, wie man ihn ins Grab gelegt hat, den Stein davor gerollt hat. Und mit dem Sterben Jesu, da ist auch der Glaube des Thomas gestorben. Und hat ihn an den Nagel gehängt. Aber dann passiert es, seine Freunde, die Frauen, die anderen Jünger, die begegnen ihm und sind wieder ganz begeistert und sagen, Thomas, Jesus lebt, wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden. Und ihr wisst, wie der Thomas reagiert hat. Eben wie der Thomas ist, wie er war. Ihr könnt mir noch so viel erzählen, auch wenn ihr meine Freunde seid und wenn ich euch normalerweise alles glauben würde, aber das glaube ich nur, wenn ich seine Nägelmale sehe, wenn ich meine Finger in seine Nägelmale legen kann, in die Seite, wo der Speer ihn aufgestochen hat. Nur dann werde ich glauben. Und wisst ihr, dass das bis heute auch ein Punkt ist, wo Menschen mit ihrem Glauben Probleme kriegen können? Wenn Gott irgendetwas tut oder wenn Gott irgendetwas nicht tut, was wir erwarten würden, dass er es tut, wenn irgendwas passiert in unserem Leben und es passt irgendwie nicht mit unserem Verständnis von Gott überein und wir kommen in Straucheln. Wir sind enttäuscht von Gott, dass er nicht handelt, wie wir es uns wünschen. Und unser Glaube kriegt Probleme, wie beim Thomas. Es ist ja tatsächlich so, dass manches Mal sogar auch ein Kind in einer gläubigen Familie stirbt. Ich kenne Freunde, die, da ist es passiert. Oder ein Kind wird so krank oder hat einen Unfall und es hat überlebt, aber ist fürs Leben eben geschädigt durch diese Krankheit oder durch diesen Unfall. Und dann betet man, man gehört zu einer Pfingstgemeinde und man weiß, Gott heilt und da wird gebetet und gebetet und Gott tut es einfach nicht so, wie man es erwartet, wie es gepredigt wird. Und Menschen können ins Straucheln kommen mit ihrem Glauben. Zwei Leute in diesen 40 Tagen, in denen Jesus sich immer wieder gezeigt hat. Wie geht Jesus mit ihnen um? Da ist dieses geknickte Rohr und da ist diese Kerze. Ich stelle die mal nach hinten. Ich habe eine andere, wo ich eine bessere Batterie reingemacht habe heute Morgen. Weil nämlich das genau symbolisiert, was Jesus tut. Und wir möchten mehr werden wie Jesus. Deshalb ist es mein Appell, jetzt am Ende nochmal genau zuzuschauen, wie Jesus sich verhält. Jesus ist auferstanden. Er begegnet allen seinen Jüngern. Aber er behandelt diese zwei auch ganz speziell. Als die Frauen zum Grab gehen, da begegnen sie einen Engel und der Engel sagt, er ist nicht hier. Aber er ist auferstanden, er lebt. Sagt's den anderen Jüngern, sagt's euren Freunden, auch dem Petrus. Das ist, was der Engel sagt. Und ich frage mich schon, wenn das ein Engel sogar wusste, war es Gott, der es ihm gesagt hat, oder war es Jesus, als er auferstanden ist und sagt, du, wenn die Frauen kommen, hier, schickt sie und lasst sie Grüße sagen meinen Freunden. Und sagt ganz besonders Grüße an den Petrus und zeigt ein bisschen was von dem Herz, das Jesus hat. Er kennt den, der ein besonderes Wort, eine besondere Ermutigung braucht, und er gibt sie ihm. Und wir wissen es ja dann auch, der Petrus, der hat tatsächlich seinen Glauben, er hat seine Berufung, seinen Dienst an den Nagel gehängt, er hat seine Fischernetze wieder aus dem Schuppen geholt und ist am Teich gewesen, am See, und Jesus geht und er sucht ihn auf und er spricht ihn an. Und er bringt das in Ordnung, wo der Petrus Enttäuschung erlebt hat, nämlich an sich selbst. Jesus spricht genau dieses Thema an, sagt: Petrus, liebst du mich wirklich mehr als die anderen? Und der Petrus gesteht sein: Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er benutzt nicht Agape wie Jesus, liebst du mich, sondern Philio, du weißt, dass ich dich wenigstens auf der menschlichen Ebene lieb habe. Und Jesus fragt wieder: Petrus, Agape, liebst du mich? Und Petrus sagt: Herr, du weißt es, ich hab dich lieb, Philio. Und beim dritten Mal kommt Jesus auf die Stufe von Petrus runter und sagt: Petrus, philiost du mich wenigstens? Und Petrus sagt: Ja, Herr, du weißt es, ich tue es. Und Jesus gibt ihm den Auftrag und sagt: Geh hin, weide meine Lämmer, führ sie auf die Weide, gib ihnen Nahrung, kümmere dich um sie, sei ein Pastor, diene mir. Du, der du versagt hast, an dir selbst verzweifelt bist, du bist einer, den ich im Dienst an meiner Gemeinde brauche. Und Jesus setzt ihn wieder in den Dienst ein. Er bringt ihn zurecht. Ist übrigens ein Auftrag, den uns die Bibel gibt. Im Galaterbrief Kapitel 6, die Verse 1 und 2, da spricht es zu den Geistlichen, zu den reifen Christen. Er sagt: Wenn jemand von einem Fehltritt übereilt wird, wenn was passiert, wo er strauchelt, wo er enttäuscht ist, dann geht hin und helft ihm wieder zurechtzukommen. Und bei Thomas tut's Jesus genauso, nur eben in einer Art und Weise, wie es Thomas braucht. Thomas kommt doch wieder zum Gottesdienst. Und es ist immer gut, sich nicht abzusondern, wenn man Probleme mit dem Glauben hat, sondern dabei zu bleiben bei Gottes Kindern, weil da Gott sich offenbart und weil wir gegenseitig durch Gottes Hilfe und den Heiligen Geist uns im Glauben ermutigen. Glaube braucht Gemeinschaft. Wir reden von Jesus, wir reden von dem, was wir mit ihm erlebt haben. Und wenn du gerade eine Trockenphase hast, dann brauchst du es, dass jemand anders was mit Gott erlebt hat und es auch bezeugt. Dass ein Prediger kommt und Glauben weckt wieder in diesen Herrn. Und das tut Jesus: Thomas, du wolltest meine Nägel mal sehen. Hier, ich bin da, ich gebe dir diese Evidenz, ich gebe dir diese Begründung des Glaubens, die du haben möchtest. Glaube bedeutet nicht sehen, aber Glaube ist begründet. Bei dir vielleicht ein bisschen anders wie bei mir, und doch sind es diese Dinge. Es ist Jesus, es ist die Prophetie, es ist die Geschichte mit dem Volk Israel, es sind die persönlichen Erfahrungen, die wir als Christen mit Gott machen, als Gebetserhörungen. Und dann gibt es aber auch solche Strecken, wo wir Dinge erleben, die schwer in unser Muster passen von einem guten, liebenden, allmächtigen Gott, der sich ständig um uns kümmert. Und diese Zeiten, die gibt's. Und da brauchen wir einander, und da braucht es Menschen, die mehr wie Jesus sind. Und sich vom Geist Gottes leiten lassen, das Richtige zu sagen, einem anderen zurechtzuhelfen. Ich möchte mehr wie Jesus werden. Und für mich sind die Augenblicke, wo ich Menschen zum Glauben helfen konnte, oder junge Leute, die vielleicht mal im Glauben waren, im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, sind abgefallen, sind in die Welt gegangen, in Drogen abgerutscht, und man kommt in Kontakt zu ihnen und Gott gebraucht einen, um diese Menschen wieder zum Glauben zurückzuführen. Das ist eines der schönsten Dinge, die man erleben kann. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. sind fast am Ende des Gottesdienstes. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Morgen vielleicht sogar selbst betroffen bist und du bist ein Nachfolger des Petrus oder einer, der ist wie der Thomas, hast Probleme mit dem Glauben, bist enttäuscht wegen dir selbst, weil du nicht das leisten konntest, was du dir vorgenommen hattest für Jesus. Hey, gib nicht auf. Gib nicht auf. Zweifel gehören zum Glauben. Es gibt keinen, der nie zweifelt. Es gibt keinen, der nie fragt, stimmt denn das wirklich? Kann ich mir denn wirklich sicher sein, was ich über diesen Jesus denke, was ich von ihm höre, was ich in der Bibel lese? Diese Frage stellt sich jeder denkende Mensch. Die habe ich mir gestellt, vor allen Dingen nach meiner Bekehrung. Vorher hatte ich keine Zweifel an Jesus. Und dann bekehre ich mich, fange an, mein Leben auf ihn zu bauen. Dann frage ich mich, Mensch, Sigmar, woher weißt du denn eigentlich, dass das wirklich stimmt? Und ich habe es damals auch so erlebt, dass Gottes Hand kam und irgendjemand hat mir ein Buch über biblische Prophetie und deren Erfüllung geschenkt. Und das hat bei mir im Herzen Hebel umgelegt. Und dann kamen noch viele andere Dinge im Leben dazu. Aber so gebraucht Gott dich, mich, uns, um uns gegenseitig im Glauben zu halten. Und wenn du heute vielleicht so ein geknicktes Rohr bist oder ein glimmernder Docht, dann geh nicht so nach Hause. Komm, lass mit dir beten. Gott segne dich.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.